Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Turtlezone Tiny Talks. Sie hören die Episode 160.
Wow, Oliver, 160 Episoden. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Gebert.
Und Oliver Schwarz, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
Wir schreiben heute den 6. Mai und unsere kleine Osterpause ist hiermit offiziell beendet.
Wir waren aber in den letzten Wochen fleißig und Sie können sich auf ein neues, starkes KI-Buch freuen.
Ja, wohl wahr. Dürfen wir denn das eigentlich jetzt schon verraten, Oliver? Aber nun ist, glaube ich, die Katze ein bisschen auch aus dem Sack. Dann können unsere verehrten Hörerinnen und Hörer ja auch schon mal einen vorsichtigen Blick auf folgende Webseite werfen, nämlich www.ki-businessbuch.de.
Unbedingt. Und auch in dieser Episode von Turtlezone Tiny Talks geht es um die künstliche Intelligenz, um die ganz einfühlsame KI.
Ja, also es wird ja auch namensmäßig immer wieder was Neues erfunden. Allerdings ist das, glaube ich, wirklich ein spannendes Thema. Deswegen haben wir beide uns das ja auch für diese Episode 160 ausgesucht. Es ist die empathische KI mit ganz viel Einfühlungsvermögen, die jetzt an den Start geht.
Und die Frage lautet natürlich, ist das Empathic Voice Interface des Startups Hume einfach nur scary oder eine wertvolle Innovation?
Ja, wenn du schon so skeptisch fragst, im Hintergrund läuft übrigens Hume und werde auch gleichzeitig deine ganzen Empathiewerte auswerten. Das kommt am Schluss dann als Surprise. Aber das alles zusammen, glaube ich, schreit nach einer sehr, sehr spannenden Episode nach unseren Sponsorenhinweisen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter info.pressebox.de.
Wir sind wieder zurück bei Turtlezone Tiny Talks und Sie hören die Episode 160.
Ja, und du, Oliver, hast ja schon vor den Sponsorenhinweisen so ein bisschen hineingeschnuppert und ein bisschen unser heutiges Thema verraten. Es geht um die Welt der künstlichen Intelligenz, die jetzt anscheinend an einer Schwelle steht in eine neue Ära, nämlich mit dem sogenannten Empathic Voice Interface des mit über 50 Millionen US-Dollar gerade finanzierten New Yorker Startups Hume. Betritt jetzt eine neue Kombination, die sich auch in dem Gewand künstlicher Intelligenz kleidet, auf die Bühne, die jetzt in dem Fall eben nicht nur sprachlich mit Menschen kommunizieren kann, hatten wir ja schon oder haben wir immer perfekter, sondern jetzt zusätzlich das Thema Emotionen mit aufnimmt und auch auf solche reagieren kann.
Diese empathische KI verspricht, die Art und Weise, wie wir mit Maschinen interagieren, grundlegend zu verändern. Das Herzstück von EVI ist ein empathisches, großes Sprachmodell, das die Prosodie, also Tonfall, Rhythmus und Klangfarbe menschlicher Sprache analysiert. Dadurch kann EVI die Stimmung und den emotionalen Zustand des Gegenübers erkennen und darauf eingehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sprachassistenten antwortet die emotionale künstliche Intelligenz nicht nur sachlich korrekt, sondern auch einfühlsam und situationsangemessen.
Ja, Oliver, genau so ist es. Und diese Fähigkeit im Speziellen eröffnet völlig neue Möglichkeiten für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Kundendienst, im Gesundheitswesen oder auch in der Therapie. Eine KI, die Verständnis und Mitgefühl zeigt, ist was völlig Neues und die könnte jetzt auch möglicherweise die Hemmschwelle senken, sich mit einer Maschine auseinanderzusetzen und auch dieser anzuvertrauen. Sie könnte Menschen in Krisensituationen unterstützen oder auch einsamen Menschen Gesellschaft bieten und leisten.
Du hast, Michael, dazu intensiv recherchiert und vor wenigen Tagen einen längeren Beitrag für das ChatGPT-Expertenforum geschrieben. Aber ich habe mir natürlich sofort Fragen gestellt, denn so vielversprechend die Technologie ist, wirft sie natürlich unbedingt auch ethische Fragen auf. Wie stellen wir sicher, dass eine empathische KI die Privatsphäre und Autonomie des Einzelnen respektiert, dass sie nicht manipulativ eingesetzt wird und dass der Nutzer jederzeit die Kontrolle behält? Und klingt das Ganze dann nicht doch sehr nach so dieser chinesischen KI-Nutzung, die vielen Bürgern hier ja Sorgen macht? Du hast deshalb zu Recht geschrieben, um Missbrauch zu verhindern, braucht es robuste Regulierungsrahmen. Regierung, Unternehmen und Interessensgruppen müssen zusammenarbeiten, um Leitlinien und Kontrollmechanismen zu entwickeln. Nur so kann das Potenzial der Technologie zum Wohle der Gesellschaft genutzt werden.
Genau, aber ich vermute jetzt mal, so wie das jetzt ausgeführt wurde, dass dir diese Antwort, die ja übrigens im ChatGPT-Expertenforum nachzulesen ist, noch nicht so richtig genügt.
Weißt du, Michael, die Subheadline deines Artikels, die lautete empathische KI im Spannungsfeld von Innovation und Regulierung. Und das ist, glaube ich, völlig richtig und trifft aber ja auf sehr viele KI-Features zu. Hier aber insbesondere, da die Fähigkeiten des Empathic Voice Interface auf den ersten Blick ihr Tür und Tor öffnen können für eine in Europa unzulässige Überwachung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder so ein Gefühlsscoring von Kunden. Aber vielleicht ist es ja auch ganz anders. Du hast ja immerhin auch Stichworte wie Therapie genannt. Denn erstmal ist es ja eine gute Nachricht, wenn die KI merkt, ob ich freundlich und fröhlich bin oder vielleicht frustelig distanziert. Also hol uns doch mal ab und erkläre mir und unseren Hörerinnen und Hörern, warum es überhaupt bei der Lösung von Human geht und natürlich, wie du sie nach deinen Recherchen beurteilst.
Ja, sehr gerne. Also zum einen vorweg, alle die Recherchen, die ich angestellt habe und wie ich es auch geschrieben habe, sind journalistisch neutral und so wollen wir auch heute verfahren in unserem Podcast. Insofern immer auch, habe ich jetzt erstmal keine grundlegende Euphorie gegen diesem neuen Thema, aber auch keine grundlegende Abneigung. Ich sehe es neutral, hinterfrage einige Sachen kritisch und lasse die Diskussion offen für uns beide, aber auch natürlich Einladung an alle Hörerinnen und Hörer, darüber entweder zu schreiben, zu kommentieren, mit uns in Kontakt zu treten, im Zweifelsfall vielleicht auch inspiriert zu sein, darüber mal eine Arbeit zu schreiben oder eine Diplomarbeit oder was auch immer. Also das vorweggeschickt. Human Eye ist ja ein amerikanisches Unternehmen, hatten wir gesagt. Und auch das Interface, was sie hier promoten, in dem Acronym EVI, Human Empathic Voice Interface, ist an sich erstmal die falsche Aussage. Denn es ist eben mehr als nur Voice Interface. Es ist das einzige API-getriebene System im Moment am Markt und da schließen wir jetzt mal unseren Wissensdurst Richtung Asien und China erstmal aus, weil da wissen wir nicht genau, wie da der Status ist. Wir wissen auch nicht im militärischen Umfeld, wie der Status ist, aber zumindest offiziell zugänglichen KI-getriebenen Firmen und Startups ist das im Moment das einzige API, also Interface-getriebene Modell, das nuancierte Stimmmodulationen misst und mit Hilfe eines empathischen LLM, ein ELLM, ein Empathic Large Language Model, darauf reagiert und dann diese Sprach- und Sprechgenerierung ja steuert und interpretiert. On top, und das ist eben die Thematik, die das Ganze jetzt wirklich nochmal durchgehend noch interessanter gestaltet, ist, dass wir durch die Ausdrucksmessungsmodelle für Stimme, aber auch eben Video, in dem Fall Gesicht und Sprache, Grundlagenwerke haben. Es gibt da, Hume geht auf entsprechend eine Dekade, sagen die, also ungefähr ein bisschen über 10 Jahre Forschung und Fortschritte von einem sogenannten semantischen Raumtheoriemodell eines Professors Alan Cohen aus. Und die Ausdrucksmessungsmodelle dort können dann sozusagen immer abgefedert werden in bereits gelernte Hunderte von Dimensionen von menschlichen Ausdrücken, die in der Kombination Audio, Video und Bildern erfasst wurden und dann jetzt sozusagen neu interpretiert werden können. Die API-Modelle, die sie jetzt bereits anbieten. Und da auch die Einladung natürlich an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen Sie auf die Seite jung.ai und die haben ein offenes System. Und das habe ich natürlich auch in der Recherche genutzt und war, wie man so schön sagt, blown away. Also es hat mich schon positiv wie auch negativ mit einem leichten Frösteln beeindruckt, muss man sagen. Probieren Sie es aus, denn dieses neue kundenspezifische API-Modell basiert jetzt eben im Rahmen dieser Ausdrucksmessmodellen und hochmodernen LLMs in Kombination mit benutzerdefinierten Erkenntnissen, also sprich, Sie haben zum Beispiel ja, CVs oder Sie haben Mitarbeiterdaten oder Sie haben Kundendaten von der Vergangenheit mit der Prognose auf die Zukunft etc. etc. Und diese Transferdaten sozusagen, mithilfe dieser Transferdaten werden dann neue Ausdrucksmessmodelle interpretiert und ausgegeben. So, was heißt das? Die geben an, dass Sie mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit und Genauigkeit messen können und vorhersagen können, allein mit Sprache, da brauchen Sie doch nicht mal das Video, also wenn Sie Bilddaten haben, wird das Ganze sozusagen nochmal definitiv detailgetreuer. Sowas wie Toxizität, depressive Stimmungen, Schläfrigkeit beim Fahren etc. etc. messen können. So, die Einsatzgebiete, erstmal grundsätzlich neutral, sind natürlich mannigfaltig. Ja, also angefangen von möglichen Tendenzen bei Konzerten oder Massenveranstaltungen, um Brennpunkte frühzeitig zu identifizieren. Wo sind Stimmungsschwankungen in den Gruppen? Wo sind möglicherweise, Stichwort Schläfrigkeit beim Fahren, in Zukunft, wenn der Autofahrer übermüdet ist oder sowas? Ja, wo gibt es da Möglichkeiten, frühzeitig einzugreifen oder die Fahrmodelle im Auto dann zu beeinflussen? Also die Anwendungsmöglichkeiten, die Sie hier haben, sind mannigfaltig und das Interesse der Industrie ist riesig. Und jetzt kommen wir genau zu dem Schwenken, wo das Ganze dann wirklich auf die sehr kritische Seite kommt. Was bedeutet denn das? Weil mein erster reflexartiger und auch deiner, glaube ich, reflexartige Reaktion war, das ist ja eigentlich der bessere Lügendetektor.
Genau.
Ohne, dass man sich verbinden muss mit Puls und Blutdruck und Messen von Humandaten. Und das ist unter uns gesagt schon eine Hausnummer. Ja, das ist schon ziemlich scary. Und ob es das schon gab, weiß ich nicht. Ich glaube, grundsätzlich ist da die Entwicklung auch durch die erwähnte 10 Jahre alte Forschung auch schon da. Und ich glaube auch, dass man aus Videodaten relativ viel auch schon jetzt interpretieren konnte. Der Casus Knactus ist hier halt jetzt die Kombination mit Empathic Large Language Modellen, das Ganze sozusagen mit KI zu unterfüttern und generative KI zu unterlegen. Und ich glaube, das ist jetzt mal so ein Startschuss, zumindest auch ein Startschuss, der öffentlich gemacht wurde. 50 Millionen klingt viel, ist aber natürlich in diesem Umfeld erstmal ganz wenig. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass durch diesen Startschuss jetzt sehr, sehr viele Leute und auch Research-Institute wachgerüttelt wurden.
Also mir fallen da spontan Szenarien ein, die sowohl positiv wie negativ sind. Also wenn man mal im Positiven sieht, und du hast es ja völlig richtig gesagt, bei Video hat man das ja schon länger. Da braucht man ja nur international an einige Flughäfen, zum Beispiel auch in Tel Aviv zu reisen. Da haben die ja auch schon Kamerasysteme, wo sie messen und kontrollieren, ist da jemand vielleicht höchst erregt und muss er eventuell aus der Warteschlange besser herausgenommen werden, bevor es irgendwie zu Problemen kommt. Bei der Stimme war das sicherlich bislang ein Problem. Und wenn man jetzt mal ein positives Einsatzszenario sehen würde, das könnte ja zum Beispiel eine Beratungshotline für Menschen in Not sein. Es könnte ein Notruf bei der Polizei, bei der Feuerwehr sein, wo man ja in der Regel kein Videobild hat und wo es dann ja für den Beamten oder für das System, was diesen Notruf entgegennimmt, ja auch wichtig ist, die Dringlichkeit, die Situation einfach realistisch einzuschätzen. Da gibt es ja oft auch Missverständnisse, wo dann einfach der Ernst der Situation bislang nicht erkannt wurde. Und wo es
ja auch frühzeitig, genau. Ne? Also wo du dann wirklich sagst, wenn jetzt einer anruft, Spaßanrufer, ist natürlich auch immer schwierig, ist es wirklich ein Spaßanrufer, aber ich glaube, es gibt ja immer diese klassischen Fälle, da wird ja auch oft gerade in der Notrufszene ja auch immer wieder drüber geklagt, dass die Notrufe zwar da sind, aber oft besetzt sind eben von, sagen wir mal, etwas profaneren Angelegenheiten. Unsicherheiten.
Genau, aber umgekehrt eben auch, selbst wenn man durchkommt, dass nicht wirklich die Ernsthaftigkeit erkannt wird, weil natürlich muss ja, wenn es ein Mensch ist, der den Anruf entgegennimmt, der ja auch mit seiner Erfahrung einschätzen können, ist das jetzt etwas, was ich mit höchster Priorität weitergebe oder nicht? Und da werden halt auch viele Fehler gemacht. Und da kann natürlich so ein System eine wichtige Entscheidungsstütze darstellen. Das sehe ich mir jetzt erstmal im Positiven. Wenn ich mir das jetzt vorstelle in einer kommerziellen Anwendung, zum Beispiel im E-Commerce, das Ganze ist einfach mal juristisch gesehen, zumindest hier nach unserem europäischen Verständnis, eben höchst problematisch, weil wir da ja einen Gleichbehandlungsgrundsatz haben. Klar. Und so ein Scoring halt einfach nicht gewünscht ist.
Eigentlich müsstest du ja sozusagen immer die Einwilligung genau. einfordern. Also so wie du ja, wenn du auf ein Konzert gehst zum Beispiel, hast du ja allein durch den Kauf der Konzertkarte quasi die erweiterten AGBs anerkannt und da steht ja auch drin, wir werden hier auch videografisch im Sinne der Sicherheit halt aufzeichnen. Ja, also.
Und umgekehrt, Michael, da muss man sich ja in der Tat, wie du in deinem Artikel ja auch richtig gesagt hast, sehr, sehr früh ja. Gedanken machen, dass man eine Technologie nicht nur wegen dem potenziellen Missbrauch sofort abschreibt, weil es kann ja auch sehr, sehr viel förderliche Dinge haben. Wir haben ja noch gar nicht gesprochen. Das wirst du vielleicht ja gleich noch Beispiele bringen, wie sowas vielleicht auch für alte Menschen wertvoll sein kann, wenn die jetzt so einen KI-Buddy sozusagen haben, einen virtuellen, und der merkt, oh, der alte Mensch ist gerade aber traurig oder ist einsam und kann dann ganz anders darauf reagieren. Das sind ja alles erstmal theoretisch positive Dinge. Und dann kommen wir hier im Talk oder komme ich natürlich auch sehr schnell eben mit den Bedenken, weil man natürlich immer wieder auch sieht, wie solche Systeme halt auch missbraucht werden können. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir, wie du das eingangs auch gesagt hast, Technologie erstmal ganz neutral betrachten. Eine KI, eine Technologie hat erstmal nichts Böses im Schild. Es kommt immer darauf an, wie man sie einsetzt.
Absolut.
Und spannend ist das auf jeden Fall, weil eben bislang diese Analyse der Emotionen weitestgehend doch auf Videobildern beruht hat.
Ja, und es gab halt bis jetzt ja immer nur die Analyse und keine Kommunikation. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Das heißt also, ich glaube, um jetzt mal in diese Glaskugel hineinzuschauen, ich glaube, wir werden relativ kurzfristig Kommunikation im Sinne von Chatsystemen, empathische Kommunikation sehen, gerade in diesen Umfeldfaktoren Traumata, ältere Personen, pflegebedürftige Personen, um einfach dieses Grundbedürfnis der Kommunikation aufrechtzuerhalten. Jetzt stellt man sich einfach mal vor, ja, nehmen wir mal irgendwie den Fall vor, Traumata, da sind geliebte Familienmitglieder gestorben. Nehmen wir mal an, diese E-Empathy-Methodik ist gefüllt, auch in dem Fall ganz individuell eingeschlossen mit den privaten Daten dieses Menschen und dem, die vielleicht auch verstorben sind. Und dann können natürlich schon ganz wichtige Gespräche geführt werden, die im Zweifelsfall vielleicht bis dato auch nie geführt wurden mit anderen Menschen, weil es einem nicht passend erscheint, man sich nicht getraut hat und so weiter. Also das ist schon ein brutaler Aufbruch. Das andere ist natürlich, und darüber spricht auch die Industrie, zumindest rund um dieses Empathic AI-Thema, ist die Kombination aus Empathie-KI, also empathischer KI mit Robotik. Also da gibt es ja verschiedene Anbieter, einer der Firmen, die relativ weit sind und auch den Einsatzbereich neben den klassischen Robotern für Industrie, also Fertigung sehen, sondern auch im Humanbereich ist die Firma von Elon Musk. Und da ist die Kombination natürlich auch extrem spannend. Und ich glaube, wir werden es in einem Zeithorizont zumindest mal in der Anwendung sehen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn dann auch dort repetitive Tätigkeiten, schwierige Tätigkeiten und Tätigkeiten, die einfach gemacht werden müssen. Ich meine, nicht zu vergessen, Oliver, ich meine, wir leben in einer Alterspyramide. Da werden immer mehr alte Leute, pflegebedürftige Leute werden, die Leute werden immer älter. Also das Ding wird dann, glaube ich, irgendwann mal auch dazu führen, dass in dem Umfeld es zu einer Aufweichung von strengen Regeln kommt. Ob das jetzt in der Palliativmedizin ist, ob das in den Heimen ist oder ob das wirklich in der grundsätzlichen Pflege ist. Wir haben enorme Kosten, Fachpersonalmangel. Also da brechen verschiedene Mauern gerade ein. Und
ja, und wir haben, um das mal wirklich im Klartext zu sagen, eine Pflegebetreuung, die gegen die Uhr läuft, wo es wirklich auf jede Minute, jede Sekunde ankommt, die betreuenden Pflegekräfte permanent unter Zeitdruck sind.
Absolut. Ja, also eigentlich sozusagen eigentlich nicht human, alles andere andere, was human sein sollte. Das ist es nicht. Da wird mit der Zeit und um die Zeit, nicht weil jetzt die Pflegepersonal es nicht will, sondern schlichtweg auch so vorgegeben ist und weil auch die Bezahlung natürlich eine Katastrophe ist. Insofern, das sehe ich als einer der wirklich Anwendungsbeispiele. Und wie bei allen unseren Themen, das haben wir auch in unserem Buch KI ist Chefsache auch nochmal eigentlich permanent wirklich aufgenommen, ist Aufklärung. Also auch hier in dem Fall, wenn es um Regulatorik geht, natürlich die Stakeholder rund um die Lobbyverbände, rund um die politischen Einflussmaschinen, rund um die Thinktanks, rund um die Politiker selber, die gerade dort in diesen Gremien oder Ausschusssitzungen sitzen, die müssen zumindest mal erstmal neutral on-gerampt werden. Wirklich gesagt werden, das ist es, so sieht's aus, das wird passieren. Jetzt kannst du im Rahmen deines geografischen und regulativen Einflussgebietes mitgestalten, wie wir uns mit oder zusammen, vielleicht angepasst an bereits bestehende Regulatorik, hier auch anpassen, beziehungsweise wie wir es für uns interpretieren. Und das ist ganz wichtig, das frühzeitig zu machen, weil sonst haben wir genau die Diskussion, wie wir sie jetzt ja schon haben. Du erinnerst dich an die großen Strafzahlungen der EU-Kommission gegen Microsoft, gegen Google, jetzt auch gegen Apple. Dann haben wir wieder die dominanten, in dem Fall westlich geprägten Player, die großen Tech-Giganten, die uns dort die Systeme auch ja, präsentieren. Und danach müssen wir wieder mit irgendwelchen Strafzahlungen gucken, dass wir es wieder richten können. Und da können wir zumindest aus dem etwas hoffentlich lernen und zusammen mit den kommenden Systemen was interpretieren. Weil eins ist klar, die Firma Hume wird über kurz oder lang für wahrscheinlich sehr viel Geld in ein größeres Konglomerat aufgehen.
Spannendes Thema. Vielen Dank für deine Recherche für das ChatGPT-Expertenforum und dass du uns das heute ja erläutert hast. Und ich möchte auch nochmal deinen Aufruf unterstützen. Liebe Hörerinnen und Hörer, melden Sie sich, geben Sie uns Feedback, geben Sie uns einen Sprachbeitrag, wenn Sie zu dem Thema eine Meinung haben oder auch selber vielleicht schon mal ausprobiert haben auf der Seite von Hume. Und ansonsten wünschen wir Ihnen natürlich eine sehr schöne sonnige Maiwoche und viel Spaß und hoffentlich auch empathische Interaktion mit der künstlichen Intelligenz.
Ja, und auch empathische Interaktion mit allen anderen Humanoiden natürlich da draußen. Das Thema bleibt.
Die gibt's auch noch.
Die soll's auch noch geben, genau. Also das Thema bleibt spannend, ist spannend. Vielleicht als kurzen Hinweis, ich hatte bei den Kollegen von der FAZ diese Woche gelesen, die schon wieder ein bisschen diesen Schwung in der KI in Deutschland abflauen sehen. Also bitte schauen Sie sich das genau an. Ich glaube, der Schwung ist nicht am Abflauen, sondern hat wirklich gerade erst angefangen. Das ist keine kurzfristige Entwicklung. Wir sind hier in einer kompletten Umwälzung gerade und für alle Zuhörer da draußen, egal was sie machen, ist zumindest eine grundsätzliche Beschäftigung mit dem Thema, denke ich, sehr, sehr wertvoll. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine wunderbare Woche. Bleiben Sie gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks.
Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.